Gott hält, was er verspricht. Nur ihm gehört die Ewigkeit. Er hat's mit dem Halten seines Versprechens nicht so eilig als wir hektische Menschen. Ihm gehört nicht nur die Zeit, sondern auch die Ewigkeit. Aber was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Über diese Zusagen, über das Wort Gottes, will ich auch heute Abend, an diesem zweiten Abend, etwas aus der Bibel herauslesen. Und ich habe den Herrn gebeten, er möge mir doch helfen, in aller Einfachheit da so das Wesentliche herauszuholen und es verständlich zu machen. Ein Mann wie ich, Missionar und Evangelist, hat so eine Art Dolmetscherfunktion. Denn die Begriffe Gottes versteht man beileibe nicht mehr heute in unserer Welt. Globalisierung, das versteht man wohl. Die PC-Welt versteht man auch, besonders die jüngeren Leute. Ich habe mir doch auch wieder ein neues Handy zugelegt. Und ich brauche ein bisschen länger da, bis ich da die Knöpflein und kleinen Minitasten, viel zu klein für mich, bis ich die da an der richtigen Reihenfolge da abdrücke. Da ist alles schon ein bisschen komplizierter in dieser Welt. Aber bei Gott geht's dann Lob und Dank einfach zu. Und Gott will uns helfen, dass heute Abend sein Wort richtig verständlich dargelegt werden kann. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, also ganz kurz vor dem Text, den wir schon gehört haben. Johannes Kapitel 1. Ich lese das ganze Kapitel. Es ist so inhaltsreich, obwohl ich genau weiß, dass ich nicht in der Lage bin, das alles da herauszuholen und verständlich zu machen, was da drin enthalten ist. Aber da wird gesagt, was von Anfang an war. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Der Herr Jesus, liebe Geschwister, hat hin und wieder einmal etwas ganz Ungeheuerliches behauptet. Das konnten seine Zeitgenossen nicht verstehen. Selbst wenn sie noch so fromm waren, selbst Synodale aus dem Zentrum von Jerusalem, der frommen Stadt, selbst die 71 höchstgestellten Obersten, mit Ausnahme einiger weniger, konnten nicht begreifen, was er mit solchen Behauptungen sagen wollte. Eines davon will ich jetzt gleich zitieren. Als die Sprache darauf kam, dass sie ja Abrahams Nachkommen wären und automatisch unter dem versprochenen Segen, den Gott ja dem Abraham versprochen hatte, stünden, da hat der Herr Jesus Bedenken angemeldet und hat das Gegenteil gesagt. Er sagt, freilich, wir sind Abrahams Samen, sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wir sind eine von Gott gewollte, von Gott zustande gebrachte Nation und wir haben eine weltweite Funktion und Aufgabe. Wir sollen ja ein Priestervolk sein in der ganzen Welt. Wir sollen Gott repräsentieren und vertreten unter den Menschen. Wir haben keine Sünde, wir sind nicht geknechtet. Jesus muss ihnen sagen, wer die Sünde tut, der ist geknechtet. Und politisch und wirtschaftlich waren sie auch ganz gewaltig ausgebeutet. Regelrecht versklavt sind sie gewesen. Und wenn man das nicht zugibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so habe ich hier gelesen, wenn man zu den fremdsten Leuten gehört, und wenn man ein Pharisäer ist, regelmäßig in den Tempel, in die Versammlung geht und dann sogar noch schön beten kann, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Ich habe eine ganz andere qualitative Frömmigkeit. Ich faste zweimal in der Woche. Ich glaube nicht, dass das viele von uns tun. Und von allem, was ich habe, gebe ich den Zehnten, genauso wie das dein Gesetz fordert. Und ich danke dir, dass ich da nicht zu denen gehöre, da wie dieser Zöllner da, wie dieser primitive Mensch, der Geld aus dem Volk herausholt und es den Römern in den Rachen wirft, dessen eigentlicher Beruf gar nichts Gutes und Schönes, wenigstens nicht zum Wohle des Volkes ist. Er war eingenommen von seiner Frömmigkeit. Er war überzeugt von seiner Frömmigkeit. Aber alles das bleibt. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir. Und es ist ein Geschenk, wenn man die Sünde, wie ich das gestern Abend erklärt habe, durch das Wirken Gottes und des Heiligen Geistes, nicht im Leben der anderen Leute, sondern in seinem eigenen Leben erkennen kann. Diese Leute, die sich geweigert haben, sich selber richtig zu erkennen unter dem ewigen Worte Jesu Christi, die sich selber getäuscht haben mit ihrer eigenen Frömmigkeit, die konnten freilich nicht verstehen, wenn der Herr Jesus eine Behauptung da aufstellt bezüglich Abrahams, auf den sie sich berufen. Und er sagen konnte, ehe der Abraham war, auf den ihr euch beruft, war ich schon lange beim Gebet, beim Nachdenken über das Wort Gottes. Man soll es ja bewegen. Man soll nicht nur so flüchtig zuhören, so oberflächlich darüber weglesen. Und Maria behielt diese Worte in ihrem Herzen. Nicht alles auf einmal haben wir gehört, aber was mich bewegt. Und bewegte sie in ihrem Herzen. Da ging mir auf und ich würde das, was mir aufging, so formulieren. Die vorweltliche Existenz unseres Herrn Jesus. Bevor Abraham da war, war ich schon da. Auf den ersten Blättern der Bibel kann man das schon heraushören. Gott sprach, nicht weil er selbst Gespräche geführt hat. Lasset uns Menschen machen. Lasst uns etwas machen, das den gleichen Wert, die gleiche Fähigkeit, die gleichen Gaben, ja, in einem gewissen Wachstumsprozess sogar schöpferische Kräfte hätte. Ein Bild, das uns gleich sei. Ein Wesen, in das ich mich selber hineinlegen kann. Ein Wesen, das mein Leben besitzt. Ein Wesen, durch das ich wirken kann. Das ist so ungeheuer. Ich glaube gar nicht, dass wir Menschen das richtig begreifen und fassen können. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit. Verbanne allen Trug und Schein, auch den frommen Trug und Schein. Da war einer da, der war vor uns. Und er hatte schon das Bild des lebendigen Gottes. Und durch ihn ist alles gemacht und geschaffen worden, was wir sehen. Und zu ihm hin ist es geworden. Er ist Ursprung, er ist A und er ist auch das Ziel. Und er ist O, nach dem griechischen Alphabet. Das konnten die nicht verstehen. Ich bin mir sicher, auch heute können das viele nicht verstehen. Die vorweltliche Existenz Jesu. Hin und wieder wird in der Bibel über diese Zeit vor der Erde über Jesus gesprochen und gesagt, der Hebräerbrief ist so ein Fall. Welcher aber wohl hätte Freude haben mögen, unbeschwerte Existenz, Herrlichkeit angebetet wurde, liebe Geschwister. Hat er sich nicht gescheut, sich dessen zu entäußern, das heißt, auf diese Herrlichkeit zu verzichten, sie dran zu geben, seine Sicherheit dran zu geben, seine Ehre dran zu geben, seine Herrlichkeit dran zu geben, aus Liebe zu dir und zu mir. Er stieg von dem himmlischen Throne, verließ seine Heimat, vollbracht, zu brechen die Fesseln der Knechtschaft und zu bringen das Licht in die Nacht. Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde, die werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Ich könnte weinen darüber, liebe Geschwister, dass ich, kleiner, armseliger Mensch, die hohen Werte des Wortes Gottes, die hohe Zuverlässigkeit, die da drin ist, manchmal so gering und gleichgültig beachtet habe. Jetzt in meinem Alter, wo mein Lebenszeit anfängt zu enden und ich deutliche Zeichen dafür habe, jetzt fange ich an zu begreifen, liebe Geschwister, dass alle Werte, wie wir gestern Abend gehört haben, Silber und Gold, kein Vergleich sind gegenüber dem ungeheuren Wert, den Gott in sein Wort hineingelegt hat. Und mit diesem Wort Gottes haben wir es in diesen Abenden zu tun. Meine Person ist noch Packpapier dabei. Keiner von uns, wenn er eine gute Schokoladentafel bekommt, isst Papier und wirft die Schokolade weg. Er wirft das Papier weg, aber die Schokolade, das ist ja der Wert da drin. Ja, das ist so schön. Schade, dass die Juden das damals nicht begreifen konnten. Schade, dass das Volk, das einmal das Reformationsvolk genannt wurde, das nicht begreifen und nicht verstehen kann. Und mir tut's regelrecht weh in meinem Inneren, wenn ich oft im Gespräch in der Seelsorge feststelle, dass auch fromme Leute diese ungeheure Weisheit, diese Macht, die Liebe, die Gott in sein Wort hineingelegt hat, nicht begreifen. Da war das fromme Haus in Bethanien, die drei Geschwister, ganz verschieden, so in ihrer Art. Die Martha war eine fleißige Frau, pflichtbewusste Frau. Sie hat sofort gesehen und gemerkt, wo es etwas zu tun gibt, wo ein Mangel aufgetreten ist. Eine, ich möchte sagen, perfekte Hausfrau. Ich kann sie nur loben und der Herr schilt sie auch nicht in dem Sinn. Aber da war die Maria, die hatte ein Gespür für das wirklich Ewige, die hatte so ein inneres Erkennen, welche Werte im Worte Gottes da drin sind. Und sie hat das bessere Teil erwählt, hat alles liegen und stehen gelassen. Sie hat Prioritäten gesetzt und kam zu Jesu, hat die ganze Welt und die Pflichten ihrer kleinen Welt, angeblich so wichtigen Pflichten ihrer kleinen Welt, hat sie vergessen. Sie setzte sich zu Jesu und hörte zu. Und ich frage dich, mein lieber Zuhörer, war das umsonst, war das Zeitvergeudung, was diese Frau gemacht hat? Nein, wir sehen das nachher an ihrem Verhalten in vielfacher Weise. Wie wunderbar hat Gott sie gesegnet. Welche Rolle hat sie gespielt? Wenn niemand mehr unterm Kreuz war, dann war sie noch da. Jetzt will ich aber zu meinem Wort kommen. Mich bewegt das so sehr, wenn wir hier lesen, dass auch der Johannes da eine Ahnung davon gehabt hat, dass Jesus in seiner Vorweltexistenz die Ausprägung Gottes gewesen ist. Die sichtbare Ausprägung dessen, was Gott gesprochen und gesagt hat. Wie soll ich denn anders verstehen, wenn einer der Jünger fragt, Herr, zeig uns doch einmal den Vater. Dann sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er war ein Mensch wie du und ich aus der Ewigkeit, wo kein Sündenfall war. Es gab Abfall, aber zu dem hat er nicht gehört. Es blieb bei Gott dieses Wort. Und jetzt hör einmal, wie die Jünger darauf eingehen, was von Anfang, was in den Uranfängen schon da gewesen ist, ehe es Himmel und Erde gegeben hat, was wir gehört, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Ja, gibt's das, frag ich mich. Sind das nicht wieder solche ungeheure Behauptungen, wie Jesus selber gesagt hat, ehe Abraham war ich, da bezeugt ein Jünger, der ganz nahe bei Jesu war, der sich gehütet hat, sein Ohr auch nur einmal von seinem Munde wegzuwenden und woanders hinzuhören, der nie genug hören konnte, der behauptet hier, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom ewigen Wort Gottes. Ich betone noch einmal, im Alter wird mir bewusst, was das für eine Gnade ist, die Gott mir gegeben hat, das Wort Gottes zu verkündigen. Jeden von euch schätze ich so sehr ein, nach den Worten von gestern Abend. Du bist mehr wert für Gott. Du hast bei Gott eine viel größere Bedeutung als alles Silber und Gold, als alle Schätze hier auf dieser Erde. Und so einem Wesen darf ich das Wort Gottes verkündigen, ihm zeigen und ihm erklären, wie er aus der Vergänglichkeit, aus Lug und Trug, aus Sünde wieder zum Quell, wie die Sänger gesungen haben, zur Quelle des Lebens wieder zurückkehren können. Dass wir gesehen und betastet haben. Auch Jesus sagt dem Nikodemus gegenüber. Der hatte gemeint, Meister, wir wissen, sind so schön veranschaulicht worden, wenn man alles mit Wissen. Wissen ist ja gut, du liebe Zeit, ich brauche Wissen. Wir haben ganz gewiss Fachleute, die auf ihrem Gebiet Fachwissen besitzen. Es gibt Berufszweige, da musst du dich auskennen. Ich will kein intellektuellen Hasser sein. Aber Nikodemus, das Erdenwissen, alle Qualifikation hier auf dieser Erde reicht nicht aus, um Gott zu begreifen. Das muss übers Herz gehen. Du sagst, Meister, wir wissen. Ich sage dir, Nikodemus, wir wissen, was wir gesehen haben, betastet haben, ergriffen haben. Ein Mensch, der Jesus angenommen hat, der das ewige Leben ergriffen hat, nimmt das ewige Wort Gottes in sich auf. Und das ist so einfach und schön dargelegt. Johannes schreibt das in seinem Evangelium, wie viele ihn nicht studiert haben, so und so viel Semester absolviert haben, sondern die ihn aufgenommen, angenommen haben, denen gab er Macht, auch nicht auf Knopfdruck, ihr Lieben, so allmählich Gottes Kinder zu werden und zu sein und zu bleiben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Zudem in dessen Leben ist ein Stück Ewigkeit hineingekommen. Seither bin ich einem Gotteskinde begegnet, das mir sagen kann, Bruder Wegner, mein Leben war dunkel, es war finster, ich war jähzornig, ich war böse, ich war sexuell belastet. Ich war schuldig geworden dem Finanzamt gegenüber. Ich bin schuldig geworden meiner Frau gegenüber, meinem Mann gegenüber, Eltern gegenüber bin ich schuldig geworden. Aber dann kam Jesus in mein Leben und Gott ist Leben. Seither kann ich in der Liebe bleiben. Und wenn ich jetzt jemand aus einem Fehler auskränken, verletze, kann ich sagen, du vergib mir, ich kehre wieder in die Liebe zurück. Dann sehe ich Gott in ihm. Denn Gott ist Liebe. Und wer gelernt hat, in der Liebe zu bleiben, der bleibt in Gott. Wie viel Fachwissen ist da nötig? Suche Jesum und sein Licht. Alles andere, das hilft dir nicht. Hier waren Menschen, die hatten Jesus angenommen. Und es ist zum Fühlen, zum Erleben, zum Ertasten gekommen. Und Jesus muss dem Nikodemus sagen, wir bezeugen euch, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Aber Nikodemus, es ist so traurig. Ihr nehmt unser Zeugnis, das wahr und ehrlich ist. Ihr nehmt's nicht auf. Jetzt bin ich schon wieder bei einem anderen Punkt. Zeuge. Nicht von dem abzulegen, was wir wissen, sondern was wir gesehen und was wir erlebt haben. Wenn ein Mensch zu der Gewissheit kommt, wenn er Jesus angenommen hat, meine Sünden sind vergeben. Gott rechnet mir die Sünde nicht mehr zu. Gott sieht die Sünden immer in meinem Leben. Sie war blutrot, aber bei Gott existiert sie nicht mehr. Jesus hat sie aus dem Mittel getan, meine Sünden. Der hat Jesus erlebt und erfahren. Er hat ihn gespürt und geschmeckt in seinem Herzen. Er hat Friede und er hat Freude. Aber wie kann ich ein Zeuge werden? Wir bezeugen, was wir gesehen und was wir gehört haben. Gott braucht Zeugen. Menschen, die nicht das bezeugen, was sie von Menschen gelernt haben, was sie wissen, sondern was sie erlebt haben. Ach, Lob und Dank. Ich bin so froh, liebe Geschwister, so dankbar, dass Gott mich mit solchen Menschen zusammengeführt hat, die Jesus bezeugen konnten und in deren Leben ich sehen konnte, an ihrem Verhalten, an ihrer Vergebungsbereitschaft, an ihrem uneigennützigen Verhalten, an ihrer Liebesbereitschaft, Liebe zu Jesus, Liebe zu den Schwachen und Hilflosen. Da habe ich Gott geschaut. Denn in der Welt, da kannst du auch Liebe finden. Sexliebe, erotische Liebe, aber keine uneigennützige Liebe. Wie bin ich dankbar, dass Gott mich mit solchen Menschen zusammengeführt hat. Möchtest du solch ein Mensch werden? Wie werde ich ein Zeugnis dessen, was Jesus in mir, in meinem Leben bewirkt und getan hat? Als ich ein junges Gotteskind war, wie wir vorhin auch gehört haben, war ich auch ziemlich im Eifer. Ich habe im Eifer da manchmal übers Ziel hinausgeschossen, liebe Geschwister. Aber ich wollte das für Gott tun. Und wisst ihr, wie Gott meinen Eifer, meinen kindischen Eifer, wie er den beurteilt hat, nicht wie ein Pharisäer und Schriftgelehrten. Etwa so wie Eltern, die ein liebes kleines Kind haben. Und das noch ein bisschen tollpatschig ist. Und manches in die Brüche geht, aber heranwächst, ein Wunderwerk ist, Erziehung, Pflege nötig hat. Und dem man Möglichkeiten geben muss, mitzuarbeiten, mitzuhelfen, damit es Geschick entwickelt und ins Leben hineinwachsen kann. Da geht schon einmal eine Tasse kaputt. Da geht schon einmal, ach, ich erinnere mich an meinen Fall, da war das Geburtstagsessen, da waren Tanten, Onkel waren da, sogar hochgestellte Persönlichkeiten. Und mein Jüngster war ein bisschen temperamentvoll, man hat gesagt, er hätte das von mir gehabt. Der ist ein bisschen rumgelaufen, die Tafel war gerade gedeckt, die Schwarzwälder Kirschtorte war drauf und auch der Kaffee war drauf und alles, was so im Angebot stand. Und er rennt und springt darum und einmal stolpert er und hält sich am Tischtuch fest und fällt hin, zieht das ganze Tischtuch darunter. Und alles Kaffee und Kuchen ist alles nachgesegelt und da unten lag's. Und meine liebe Frau, den Tränen nahe, ja jetzt so etwas, was kann denn ein Kind schon so alles anstellen? Ja, man hat ein bisschen erklärt, gesagt, das darf man doch nicht machen, aber wir haben es deshalb nicht totgeschlagen. In meinem Übereifer war das auch so, Gott in seiner Güte und Liebe hat so viel Nachsicht gehabt. Da hatte ich in Stuttgart Hausversammlung, so die erste. Ich habe dann angefangen, schon so kleine Zeugnisse zu geben. Und Leute habe ich mit dem Auto herbeigeholt. Und damals hatten wir noch nicht die 50-Stunden-Kilometer-Einschränkung. Und da bin ich wohl so 60 gefahren. Ein kleiner Lieferwagen, der fuhr noch schneller als ich. Der hat mich dann überholt in Stuttgart. Und da kommt prompt ein Fahrzeug entgegen. Ich habe auch nicht reagiert. Heute würde ich auf die Bremse treten. Ich würde sagen, Moment einmal. Das geht nicht gut. Er will noch da überholen. Mich nützt nichts, wenn ich damit hineingezogen werde, wenn dem seine Überholungsexperiment nicht gelingt. Ja, und er ist dann kurzfristig da wieder reingeschert, hat meine Radkappe, den Rückspiegel mitgenommen und die Stoßstange da vorne da verbeult. Und dann kam er, sprang er da raus. Mensch, sie wollten mich rechts überholen. Das war ja nicht wahr. Und jetzt, was mache ich? Er hat gesagt, nein, sie sind zu schnell gefahren. Sie hätten nicht überholen dürfen und sind da rechts reingeschert. Da war ein schöner Streit im Gange. Wer hat nicht gern Recht? Ich habe auch gern mein Recht. Und wenn ich Recht habe, dann habe ich es umso lieber mein Recht. Ich weiß nicht, ob das euch auch schon so gegangen ist. Ja, da macht's Tatü, als wir so schön im Streit waren. Und dann kommt die Polizei, dein Freund und Helfer kommt daher. Ja, und fängt dann an und der Freitag, der wollte mich rechts überholen und jetzt, und hat mich beschuldigt. Und das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Sag ich, nein, dieser Mann ist schnell gefahren, zu schnell rechts eingeschert, hat mir die Fahrt geschnitten. Und hat sich das 4-5 Minuten angehört, dann war's ihm zu dumm. Dann hat er sich an die Zuschauer gewendet und hat gesagt, wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann bezeugen, wie das hergegangen ist? Was hat der Polizist gebraucht, um das Problem zu lösen, möglichst an Ort und Stelle? Ehrliche Zeugen hat er gebraucht. Was braucht unsere Welt in ihrem Dilemma, auch im religiösen Chaos? Nicht Leute, die über Gott wissen, viel wissen und schöne Bücher schreiben, sondern was braucht Gott, die da sagen können, wir haben gesehen und wir bezeugen. Was braucht man in eurer Gegend hier, da kurz vor der holländischen Grenze, Zeugen, die Jesus erlebt haben, die Jesus angenommen haben. Das brauchen wir. Und mittlerweile habe ich dann auch noch rausbekommen, weil ich ein Zeuge Jesus sein darf, mit was für einer Gesinnung wir Jesus bezeugen dürfen. Ich hatte mir Mühe gegeben mit meinen Nachbarsleuten, wenn ich versucht habe, ihnen zu erklären, weil sie fragen, Herr Wegner, was sind Sie denn von Beruf, dann will ich ihnen das ohne Aufdringlichkeit, ohne frommen Fanatismus, will ich ihnen dann erklären. Und wenn sie dann Gegenfragen haben, dann kann ich ihnen erläutern, was ich eigentlich mache und warum ich das mache. Ich habe versucht mit den einen, aber die sind so fernsehinformiert, die sind so im Internet informiert. Wenn ich da von Christus was anfange, dann holen die gleich den Buddha und stellen ihn daneben, der andere holt die Maria und stellt ihn daneben, der dritte nimmt den Papst und wieder jemand holt dann, was weiß ich, die Shintoismus und was es da alles gibt. Und dann wird das da vermengt miteinander. Und dann dauert es nicht lange, sage ich, nee, Herr Jesus, dazu will ich dich nicht gebrauchen. Da wird ja ein furchtbarer Mischmasch gemacht und da kommt das gar nie heraus. Da habe ich gemerkt, nein, mit Diskussionen kann man das nicht machen. Da muss Gott einem helfen dazu, um ein Zeuge, ein ehrlicher Zeuge zu sein. Und nicht mein Wissen, nicht meine Schlauheit verwendet Gott, um ein Zeuge seiner Gnade zu sein. Hört einmal, wie er das bei mir macht. Ich werde älter, die Vergesslichkeit, die Erfahrungen nehmen zu und die Vergesslichkeit nimmt auch zu. Wenn ich nach Hause kam früher, da war die Mama dann noch da. Ob ich einen Schlüssel dabei hatte oder nicht, egal ob ich um eins nachts, zwei heimkam, ich habe geklingelt, die hat mich immer reingelassen. Hat zwar ein bisschen geschimpft, hast du wieder den Schlüssel vergessen, aber reingelassen hat sie mich. Jetzt ist die Mama nicht mehr da. Wenn ich jetzt den Schlüssel vergesse, ich habe zwei Schlüssel, die Wohnungstür, da habe ich unten noch einen versteckt, da komme ich rein. Aber wenn der Haustürschlüssel, wenn ich den vergesse, dann stehe ich draußen. Dreimal ging's ganz gut, da bin ich zum zum Hausmeister gegangen. Der hat immer einen Reserveschlüssel, wir haben zwei Eingangstüre. Na, Herr Wegner, den Schlüssel wieder vergessen? Ja, dann lacht er und dann ist gut. Das letzte Mal war es ein bisschen problematischer, da hatte ich den Schlüssel wieder vergessen. Hatte mich, wie ich zu sagen pflege, disqualifiziert. Ich war draußen. Und gehe wieder da zum Hausmeister, ja, der war nicht da. Und oben in der gleichen Eingangstür Zugang haben, das sind zwei Herren, die waren auch im Berufsleben. Und wisst ihr, was noch da war? Es war nur noch plus 2 oder 3 Grad. Und ich war im Hemd schnell zum Auto gegangen. Jetzt war es auch noch ordentlich kalt. Wenn man so ungeschickt und so vergesslich ist, gibt's da sowas bei euch auch, dass man da mal was vergisst? Ja, dann denke ich, dann versteht er mich ja. Jetzt war niemand da, die kommen vielleicht in 3, 4 oder gar 5, 6 Stunden und jetzt ist so kalt. Lieber Herr, kannst du mir da nicht helfen? Ja, das geht nicht so spontan auf Knopfdruck. Denn wenn er uns immer gleich sofort helfen würde, wir würden viel zu leichtsinnig werden. Da habe ich so eine halbe Stunde oder so geschlottert da draußen an der Türe. Da denke ich, jetzt wird das aber richtig kalt, jetzt fängst wenigstens an zu laufen. Und da laufe ich die Seitenstraße entlang und da sehe ich, bei einem Nachbar ist die Garage da auf. Und da gucke ich da rein, das hat aber Gott, der Herr, so gemacht, dass die Garage vergessen hatten zuzumachen. Das Auto war weg, aber eine Leiter stand da hinten. Da fiel mir auf, dein Fenster auf der Rückseite ist ja auf, sind zwar so 3,5 Meter sind das. Ja, dann holst du die Leiter. Bin ich in Nachbars Garage da rein und habe die Leiter vorläufig einmal geklaut. Ich dachte, wenn das jetzt jemand sieht, der fromme Wegner geht in Nachbars Garage und klaut da oder holt sich da Leiter. Na, das kann ja was geben. Bin ich hinten hin, habe sie angestellt, die Leiter, bin hochgeklettert. Hoffentlich hat das nicht jemand gesehen, die anderen Nachbarn auf der anderen Seite. Schau mal, was der fromme Wegner da alles da so macht. Bin rein, habe das Fenster dann ausgehängt, weil schläg waren, war drin. Und habe die Leiter zurückgebracht. Ja, dann habe ich ein bisschen so Gedankenprobleme bekommen. Ich dachte, wenn jemand da von den Nachbarn mich gesehen hat und dem anderen Nachbar sagt, du, der Wegner war in eurer Garage, der hätte die Leiter genommen, wenn er nicht gesehen hat, dass ich sie zurückgetragen habe. Naja, das kann ja was geben. Gehst du am besten da mal hin? Nicht so als stolzer Missionar und Evangelist, sondern als ein Mann mit Fehlern. Da bin ich dahin, die Frau war inzwischen heim. Da klingle ich und die macht die Tür auf. Da sage ich, ich bin der Nachbar. Ja, wir haben uns ja schon gesehen. Sie, ich hatte für kurze Zeit ihre Leiter geklaut. Mir ist das und das passiert. Dann habe ich meine Fehler, meine Vergesslichkeit da eingestehen müssen. Und wenn ich der Frau gesagt hätte, sie sind eine Sünderin, sie müssen sich bekehren. Wenn sie sich nicht bekehren, dann kommen sie in die Hölle. Da wären die Jalousien runtergegangen und da wäre es aus gewesen. Jetzt hat sie aber gesehen, dass ich ein Mensch mit Fehler bin und ich um Verzeihung bitten kann. Sie wissen ja, ich bin Missionar, aber wir machen ja auch Fehler, ich bin ein Mensch. Aber das ist doch selbstverständlich, Herr Wegner. Nein, die Sache ist erledigt, nicht ganz klar. Und ich freue mich, dass Sie so gekommen sind. Und seither grüßen wir uns so freundlich, verständnisvoller. Die Liebe Christi dringt uns also. Ich bin so dankbar, dass es Zeugen in der Bibel gab, die sagen können, wir bezeugen euch das ewige Leben, das erschienen ist. Ich habe Leute kennengelernt, so im christlichen Sektor, denen ist die Maria erschienen. Ich habe Leute gehabt, besonders so in dem Bereich, was Yoga betrifft, Konzentrationsübungen, die hatten eine Buddha-Erscheinung, hatten die. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten Engelserscheinungen. Interessant. Und die sind so eingenommen von ihren Erscheinungen. Aber mir ist erschienen die heilsame Gnade Gottes und nimmt mich in Zucht. Und was bin ich dankbar und was bin ich so froh, dass diese heilsame Gnade Gottes meinem Leben erschienen ist. Und jetzt, wozu muss das, was man mit Gott erleben kann, bezeugt werden? Da steht geschrieben, dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ja, wie meint denn der Johannes das? Das, was wir gesehen, das, was wir erlebt haben, vom Wort des Lebens, das von Ewigkeit her war, das Ehe da war, Ehe in die Berge wurden, bist du Gott von Ewigkeit, Jesus von der Ewigkeit hergekommen. Warum sollen wir diesen Jesus bezeugen, durch den alles gemacht wurde, zu dem hin alles gemacht wurde? Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das kommt daher, weil diese Leute, die Jesus erlebt hatten und näher kennengelernt hatten, solch einen Friede und Freude im Herzen hatten. Und gerettet sein gibt Rettersinn. Dann geht das so wie bei der Frau, die 10 Groschen gehabt hat. Wenn sie eins davon verliert, ach, wenn ich 1 Euro verliere, das überlebe ich, da mache ich mir gar nicht viel Gedanken. Aber das war früher damals nicht so. Das war ein Verlust, ein schmerzlicher Verlust. Ich merke es daran, wie der Herr Jesus das erklärt, wird sie nicht das ganze Haus fegen. Wird sie nicht überall suchen, wird sie nicht so lange suchen, bis sie es gefunden hat, dann merke ich, dass dieser Groschen damals eine ganz große Rolle gespielt hat. Und wenn sie ihn dann gefunden hat und die 10 Groschen alle beieinander sind, wenn alles schön vollkommen wieder beieinander ist, wird sie da nicht zu ihren Nachbarinnen gehen und die Freude gar nicht mehr bei sich behalten können? Ich freue mich so sehr, ich bin glücklich, ich habe Frieden und Freude. Jetzt habe ich alles wieder beieinander. Mein Verlust ist ausgeglichen. Wird sie nicht zu ihren Nachbarinnen gehen und sagen, freut euch doch mit mir. Ja, ihre Freude, die ist dann erst richtig, wenn die anderen sich mitfreuen können. Der Petrus und Johannes, diese ehrlichen Zeugen der Ewigkeit, die schreiben dies, schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Und noch einen Zweck verfolgt Jesus mit seinen Zeugen hier auf dieser Erde, auch in unserer Zeit. Nicht nur, damit die Vollzahl zusammenkomme, sondern damit er Gemeinschaft habt mit uns, die Gemeinschaft der Erlösten, die Gemeinschaft der Erretteten auf dem ganzen Erdenrund. Er wird sammeln zur auserwählten Schar all die Seelen, die im Blute sich wuschen, recht klar. Du, das gibt ein Jubel, das gibt eine Herrlichkeit, wenn der Letzte hereingeholt ist, wenn jeder Baustein am Tempel, geistlichen Tempel unseres Gottes, an seinem Platz ist, das wird herrlich und das wird schön sein. Ach, ich singe so gern, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, da freue ich mich schon. Die Gemeinschaft, dieses ineinandergefügt werden der geretteten Seelen fängt hier schon nicht vollkommen, aber führungsmäßig fängt das hier schon an. Da wird man zusammengepasst. Und dann hat er noch so ein Kriterium, auf das wir Gemeinschaft haben miteinander. Und jetzt will ich noch auf die Qualität der Gemeinschaft der Erretteten, von Jesus herbeigeführten, zu sprechen kommen. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Auch Marxisten haben Gemeinschaft. Auch Nationalsozialisten haben Gemeinschaft. Auch der Kegelverein hat Gemeinschaft, liebe Geschwister. Aber die Gemeinschaft der Gotteskinder hat einen ganz anderen Charakter. Und das ist so schön, wenn man sehen darf, wie Gott daran arbeitet. Ja, was ist das für eine Gemeinschaft? Also Gemeinschaft mit den Zeugen, wahren Zeugen, mit dem Vater und mit dem Sohn. Gemeinschaft untereinander haben wir noch gehört. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln im Ehebruch, im Diebstahl, in der Welt, leben nur im Internet, leben nur in vergänglichen Freuden. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wandeln und leben aber in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Um die Wahrheit tun zu können, muss man im Licht wandeln. Ich dachte, das sei christliche Perfektion. Da habe ich mich bemüht, ganz perfekt zu sein, alles richtig zu machen. Bin gescheitert und muss euch gestehen, bis zum heutigen Tage habe ich das nicht fertig gebracht. Im Licht zu wandeln, fehlerlos. Heute weiß ich, dass ich meine Fehler ins Licht stellen kann. Die Erklärung sagt ja, wenn wir aber die Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von vielen Untugenden, von allen Untugenden. Da hat Gott aber viel Arbeit bei mir. Mann, hat der zu tun. Was habe ich für Neigungen und für Triebe? Aber Gott hat angefangen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen gemeinschaftsfähig gemacht werden. Hier schon und erst recht in der Ewigkeit, liebe Geschwister.
Jetzt will ich noch ganz kurz über die Gemeinschaftsfähigkeit etwas sprechen.
Und dann schließen.
Ich kannte eine Familie, liegt auch schon länger zurück. Name und dort spielen keine Rolle.
Die haben aus Liebe zum Herrn Jesus, aber nicht unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes, einen Homosexuellen in ihre Familie aufgenommen. Sie wollten ihm helfen. Sie wollten dabei auch ihren anderen Geschwistern zeigen, wie fromm sie sind, wie viel sie auf sich nehmen. Bei solchen Dingen entscheidet immer, ist es Gott oder wünsche ich das? Warum wünsche ich das? Oder will Gott mir eine Aufgabe zuschieben? Am Resultat, an der Frucht, habe ich gesehen, dass es nicht Gottes Wille war. Der war so lieb und nett, der war so dankbar. Der hat sich wie ein Engel benommen. Und die meinten schon, sie hätten den völligen Sieg über diesen Homosexuellen. Und er hat ihr Vertrauen erworben. Dann kam es einige Mal vor, nach einem halben Jahr, dass sie miteinander als Familie weggegangen sind. Und einmal ist dann so der 12-jährige Sohn mit dem Homosexuellen allein zurückgeblieben. Was will ich erklären? Nicht gegen den Homosexuellen losziehen. Ich habe erlebt, dass Jesus auch solche Menschen frei machen kann. Das habe ich wirklich erlebt. Und dann sind die weg und dann hat er sie an den Jungen gemacht. Schon vorher, er war so lieb und so aufmerksam zu dem Jungen, hat ihm kleine Geschenke gegeben und dann hat er ihn gestreichelt. So ganz langsam ging's. Es war ein Studium für mich nachher. Ja, und dann hat er ihn betastet und dann auf einmal, der Junge wollte nichts dagegen sagen, weil ja der so lieb war, der Onkel zu ihm. Und dann ist es Lob und Dank nicht zum Schlimmsten gekommen, aber es war ganz gefährdet. Und dann haben wir ältere Brüder gesagt, halt, das geht nicht gut. Man darf nicht den Fuchs in einen Hühnerstall oder Gänsestall mit hineinnehmen, wenn er bekehrt ist und sich bekehren will. Oder in eine andere Familie, wo er nicht gefährden kann. Der hat fromm gespielt, aber ich frage euch, war der gemeinschaftsfähig? Das Wort Gemeinschaft zu haben, so haben wir Gemeinschaft untereinander, Geschwister, hat eine ganz tiefe Bedeutung für die Gemeinde Jesu. Und Gemeinschaft, ehrliche Gemeinschaft, Lichtsgemeinschaft muss praktiziert werden hier auf der Erde. Ich kann nicht hier unehrlich sein, lieblos und unversöhnlich und herzlos und dann denken, dass ich dann ins neue Jerusalem, in die Gemeinschaft hineingehe. Und es wird nicht hineingehen, irgendetwas Gemeines oder Unreines. Ich muss die Fehler ins Licht bringen. Noch ein Liedzitat und dann will ich aufhören. Da gibt's das schöne Lied. Es ist einer gekommen zu sterben. Für mich. Da heißt es im zweiten Vers von der Sünde, doch bereust du die Sünde und bringst sie ans Licht, dann darfst du am Kreuze sie sehen. Sie sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Oh, wie selig ist erfreut, Jesus hing an dem Kreuz und so nahm er die Sünden uns ab. Amen. Wollen wir aufstehen, noch stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir Dank darbringen und sagen auch für diesen zweiten Abend. Wir danken dir, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen. Von welch einer Herrlichkeit, von welch einer reinen Welt du gekommen bist auf diese verlogene, fluchbeladene, ungerechte Welt, wo so viel Gehässigkeit, so viel Mord, so viel Lüge gibt, um herauszuholen, herauszurufen, um zu erretten, um zu verändern. Herr, wir danken dir, dass du auch uns gerufen hast. Herr, wir danken dir für jeden, der da sein darf. Amen.
Ich möchte gern erzählen von Gott und seiner Gnade, von seiner großen Liebe, die er für jeden hat. Ich möchte es gern erzählen, weil ich es weiß gewiss. Er gab mir seinen Frieden, vertrieb die Finsternis. Ich möchte es gern verkünden, dass er erlöst von Sünden. Ja, allen möchte ich künden, wie ihn nicht er uns liebt. Ich möchte gern erzählen, weil er mich so beglückt. Ich kann es kaum beschreiben, wie dies mein Herz erquickt. Ich möchte gern erzählen, was Gott für mich getan. Es ist so viel, drum sag ich, auch dir er helfen kann. Ich möchte es gern verkünden, dass er erlöst von Sünden. Ja, allen möchte ich's künden, wie ihn nicht er uns liebt. Ich möchte gern erzählen, denn es wird immer neu. Je länger ich ihm diene, erfahr ich seine Treu. Ich möchte es gern erzählen, so viele wissen's nicht, wie Jesus völlig rettet und führt aus Nacht zum Licht. Ich möchte es gern verkünden, dass er erlöst von Sünden. Ja, allen möchte ich's künden, wie